Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 3. Mai. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute Nachricht Bibel. Das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Richter Kapitel 18 und 19. Der Stamm Dan sucht eine neue Heimat. Damals gab es noch keinen König in Israel. Der Stamm Dan war gerade dabei, sich ein eigenes Wohngebiet zu suchen. Bis dahin war ihm noch kein Erbbesitz in Israel zugewiesen worden. Deshalb schickten die Leute von Dan 5 Männer aus ihrer Mitte aus, um das Land zu erkunden. Angesehene Leute aus Zora und Eshtaol. Die Kundschafter kamen auch ins Bergland von Ephraim und zum Haus Michas, wo sie übernachteten. Dabei fiel ihnen der Levit durch seine Mundart auf, und sie gingen zu ihm und fragten ihn: »Wie bist du hierher gekommen? Was tust du denn hier?« Er sagte: »Micha hat mich gegen Lohn eingestellt, und so bin ich sein Priester geworden.« Sie baten ihn: »Frag doch Gott für uns, ob unser Vorhaben gelingen wird.« Der Priester tat es und gab ihnen den Bescheid: »Zieht in Frieden weiter, der Herr billigt euer Vorhaben.« Die Kundschafter zogen weiter und kamen nach Lajish. Die Leute dort lebten ruhig und sorglos und fühlten sich so sicher wie die Bewohner von Sidon. Es gab keinen Machthaber im Land, der sie bedroht hätte. Sidon war weit entfernt und sie lebten ganz für sich. Als die Kundschafter nach Zora und Eshtaol zurückkehrten, fragten ihre Stammesbrüder sie: »Wie ist es euch ergangen?« Sie antworteten: »Auf, wir wollen nach Lajish ziehen. Es ist ein sehr gutes Land. Zögert nicht, es in Besitz zu nehmen. Was legt ihr die Hände in den Schoß? Ihr werdet dort ein Volk finden, das sich in Sicherheit wiegt. Gott hat ihr Land in eure Gewalt gegeben. Es ist ein weites Land. Es fehlt dort nichts, was man sich wünschen kann.« Michas Priester folgt den Männern von Dan. Daraufhin machten sich aus Zora und Eshtaol 600 bewaffnete Männer vom Stamm Dan mit ihren Familien auf den Weg. Ihr erstes Lager hatten sie westlich von Kirjat Jearim im Gebiet von Juda. Der Ort heißt daher bis heute Mahane Dan, Lager Dans. Von dort zogen sie weiter ins Bergland von Ephraim und kamen auch zum Haus Michas. Da sagten die 5 Männer, die als Kundschafter auf dem Weg nach Lajish hier vorbeigekommen waren, zu den übrigen: »Ihr müsst wissen, in diesen Häusern hier gibt es ein Gottesbild, aus Holz geschnitzt und mit Metall überzogen, und außerdem einen Priesterschurz mit Orakeltasche. Bedenkt, was für eine Gelegenheit sich euch da bietet.« So gingen alle zum Haus des jungen Leviten, das Micha gehörte, und begrüßten ihn. Während er bei den 600 Bewaffneten draußen am Tor stand, gingen die 5 Kundschafter in das Haus und nahmen das Gottesbild und das Orakelgerät an sich. Als der Priester es sah, sagte er: »Was tut ihr da?« Sie erwiderten: »Still, kein Wort. Komm mit uns, sei unser Priester und geistlicher Vater. Was ist besser für dich, für eine einzelne Familie oder für einen ganzen Stamm in Israel Priester zu sein?« Dem Mann gefiel diese Aussicht. Er nahm das Gottesbild und das Orakelgerät und kam mit ihnen. Beim Weitermarsch ließen die Männer von Dan Frauen, Kinder und Vieh sowie die Lasttiere mit ihrem Hab und Gut an der Spitze des Zuges gehen. Sie waren schon ein gutes Stück weit gekommen, als sie von Micha und seinen Nachbarn eingeholt wurden. Die Verfolger riefen: »Halt!« Und die Männer von Dan drehten sich um. Sie fragten Micha: »Was ist denn los, dass du uns mit einem bewaffneten Aufgebot nachjagst?« Micha erwiderte: »Ihr habt mir den Gott weggenommen, den ich mir gemacht hatte, und den Priester dazu. Ihr habt mich völlig ausgeraubt. Und da fragt ihr noch, was ist los?« Aber die Männer von Dan sagten zu ihm: »Kein Wort mehr, sonst werden Männer über euch herfallen, die keinen Spaß verstehen. Dann kostet es dich und deine Familie auch noch das Leben.« Die Männer von Dan setzten ihren Weg fort. Micha sah, dass er gegen die Übermacht nichts ausrichten konnte und kehrte nach Hause zurück. Ein Heiligtum fragwürdigen Ursprungs. Die Männer von Dan nahmen also das Gottesbild Michas und seinen Priester mit sich. Als sie nach Lajish kamen, überfielen sie die nichtsahnenden Bewohner, erschlugen sie mit dem Schwert und brannten die Stadt nieder. Niemand kam den Leuten von Lajish zu Hilfe, denn die Stadt lag weit von Sidon entfernt und ihre Bewohner hatten ganz für sich selbst gelebt. Lajish lag in der Ebene von Beth Rehob. Die Eroberer bauten die Stadt wieder auf und wohnten darin. Nach ihrem Stammvater, einem der Söhne Jakobs, nannten sie die Stadt Dan. Dort stellten sie das mitgebrachte Gottesbild auf, und der Levit Jonathan, der von Moses Sohn Gershon abstammte, wurde ihr Priester. Auch seine Nachkommen versahen den Priesterdienst für die Männer des Stammes Dan, bis die Bewohner der ganzen Gegend von den Assyrern aus dem Land weggeführt wurden. So lange, wie das Heiligtum von Schilo bestand, verehrten die Leute von Dan das Gottesbild, das Micha für sich hatte anfertigen lassen. Ein Levit holt seine Frau zurück. In jener Zeit, als es in Israel noch keinen König gab, lebte im äußersten Norden des Berglandes von Ephraim ein Levit, der dort Aufnahme gefunden hatte. Er hatte eine Nebenfrau, die aus Bethlehem in Juda stammte. Weil sie sich über ihren Mann ärgerte, lief sie ihm weg und kehrte zu ihrem Vater nach Bethlehem zurück. Als sie schon 4 Monate lang dort war, machte sich ihr Mann mit seinem Knecht und 2 Eseln auf den Weg. Er wollte ihr gut zureden und sie zur Rückkehr bewegen. Die Frau führte ihn ins Haus ihres Vaters. Als der ihn sah, ging er ihm voll Freude entgegen. Auf das Drängen des Vaters blieb der Levit mit seinem Knecht 3 Tage da. Sie aßen und tranken und übernachteten dort. Am Morgen des 4. Tages wollten sie aufbrechen, aber der Vater sagte zu seinem Schwiegersohn: »Iss noch eine Kleinigkeit, stärke dich für den Weg, dann könnt ihr gehen.« So blieben sie noch und die beiden Männer aßen und tranken miteinander. Dann sagte der Vater: »Tu mir den Gefallen und bleib noch einmal über Nacht, lass es dir wohl sein.« Der Levit wollte gehen, aber der Mann drängte ihn zu bleiben, und so gab er noch die Nacht zu. Als er am Morgen des 5. Tages aufbrechen wollte, sagte der Vater: »Nimm noch eine kleine Stärkung, wartet mit dem Aufbruch bis gegen Abend, wenn es kühler wird.« So aßen sie noch einmal miteinander. Als dann der Levit aufstand, um sich mit seiner Frau und dem Knecht auf den Weg zu machen, sagte der Vater: »Es geht doch schon gegen Abend, gleich wird es dunkel, übernachtet doch noch einmal, bleibt noch eine Nacht und lass es dir hier wohl sein, morgen früh könnt ihr aufbrechen und nach Hause ziehen.« Aber der Levit wollte nicht länger bleiben und machte sich auf den Weg. Er kam mit seiner Frau und den beiden gesattelten Eseln bis vor die Jebusiterstadt Jerusalem. Weil der Tag zu Ende ging, sagte der Knecht zu seinem Herrn: »Lass uns in die Stadt gehen und dort übernachten.« Aber sein Herr erwiderte: »Wir kehren nicht bei Fremden ein, die nicht zum Volk Israel gehören. Wir gehen noch bis Gibea oder nach Rama, dort übernachten wir.« Nachtquartier gesucht. So gingen sie weiter. Als die Sonne unterging, waren sie in der Nähe von Gibea im Gebiet des Stammes Benjamin. Sie bogen von der Straße ab und gingen in die Stadt. Aber niemand wollte sie aufnehmen, und so blieben sie auf dem öffentlichen Platz unter freiem Himmel. Ein alter Mann kam gerade von der Arbeit auf dem Feld nach Hause. Es war ein Ortsfremder, der vom Bergland Ephraim stammte. Die übrigen Bewohner der Stadt gehörten zum Stamm Benjamin. Als er den Leviten im Freien rasten sah, fragte er ihn: »Wohin gehst du? Woher kommst du?« Der Levit antwortete: »Wir kommen von Bethlehem in Juda und wollen ans äußerste Ende des Berglandes Ephraim. Dort wohne ich und von dort bin ich nach Bethlehem gereist. Jetzt bin ich auf dem Heimweg.« Niemand hat mich hier für die Nacht in sein Haus aufnehmen wollen. Dabei haben wir Stroh und Futter für unsere Esel bei uns, auch Brot und Wein für mich, meine Frau und meinen Knecht. Du siehst, wir sind mit allem versorgt. Der Mann antwortete: Seid mir willkommen, lasst mich für euch sorgen. Auf diesem Platz hier könnt ihr nicht übernachten. Er führte sie in sein Haus und warf den Eseln Futter vor. Dann wuschen sie die Füße und aßen und tranken miteinander. Eine unerhörte Schandtat. Während sie noch in aller Ruhe beim Mahl saßen, umstellten plötzlich die Männer der Stadt das Haus. Es waren verruchte Leute. Sie trommelten gegen die Tür und forderten den Besitzer des Hauses auf: »Bring uns den Mann heraus, der bei dir eingekehrt ist. Wir wollen mit ihm Verkehr haben.« Der alte Mann ging zu ihnen hinaus und sagte: »Nicht doch, Brüder, tut nicht so etwas Gemeines. Dieser Mann ist mein Gast, ihr dürft ihm nicht diese Schande antun. Ich bringe euch meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und dazu die Frau des Fremden, mit denen könnt ihr treiben, was ihr wollt. Aber an diesem Mann dürft ihr euch nicht so schändlich vergreifen.« Als die Männer keine Ruhe gaben, nahm der Levit seine Nebenfrau und führte sie zu ihnen hinaus. Sie vergewaltigten sie die ganze Nacht über und ließen sie erst in Ruhe, als der Morgen dämmerte. Die Frau schleppte sich zur Tür des Hauses, in dem ihr Mann übernachtete, und brach davor zusammen. So lag sie, bis es ganz hell wurde. Als ihr Mann aus der Tür trat, um weiterzureisen, fand er sie dort. Die ausgestreckten Hände lagen auf der Türschwelle. »Steh auf, wir wollen weiter«, rief er ihr zu, aber sie konnte nicht mehr antworten. Da lud er ihren Leichnam auf den Esel und reiste nach Hause. Dort angekommen, nahm er ein Messer, zerteilte den Leichnam seiner Frau in 12 Stücke und schickte jedem Stamm Israels eines davon. Alle, die es sahen, sagten: »Solch ein gemeines Verbrechen ist in Israel noch nie begangen worden, seit unsere Vorfahren aus Ägypten hierher gekommen sind. Bedenkt das und haltet Rat, was zu tun ist.« Lukas, Kapitel 9, die Verse 10 bis 27. Jesus macht 5000 Menschen satt. Die Apostel kamen zurück und berichteten Jesus, was sie getan hatten. Darauf zog er sich mit ihnen in Richtung Bethsaida zurück. Sobald die Leute das merkten, folgten sie ihm. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Kommen der Herrschaft Gottes und heilte alle, die Hilfe brauchten. Darüber wurde es Abend, und die 12 kamen und sagten zu ihm: »Schick doch die Leute weg, sie sollen in die Dörfer und Höfe ringsum gehen, damit sie dort übernachten können und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja in einer ganz einsamen Gegend.« Aber Jesus sagte zu ihnen: »Gebt doch ihr ihnen zu essen.« Sie antworteten: »Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Wir müssen erst losgehen und für dieses ganze Volk Essen kaufen.« Es waren nämlich an die 5000 Männer versammelt. Jesus sagte zu seinen Jüngern: »Sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen, in Tischgemeinschaften von je etwa 50. Die Jünger taten es, und alle setzten sich. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke, zerteilte auch die Fische und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Menge austeilten. Und die Leute aßen und wurden alle satt. Was sie an Brotstücken übrig ließen, wurde eingesammelt. Es waren 12 volle Körbe. Petrus spricht aus, wer Jesus ist, und Jesus kündigt zum ersten Mal seinen Tod an. Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen und nur seine Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie: »Für wen halten mich eigentlich die Leute?« Die Jünger gaben zur Antwort: »Einige halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, andere für den wiedergekommenen Elia, und wieder andere meinen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für Christus, den von Gott versprochenen Retter. Da verbot er ihnen streng, es irgendjemand zu sagen, und fügte hinzu, der Menschensohn muss vieles erleiden und muss von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden, er muss getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Jesus folgen heißt ihm das Kreuz nachtragen. Dann wandte sich Jesus an alle und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sich selbst verliert oder sich doch schweren Schaden zufügt? Wenn jemand nicht den Mut hat, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in seiner Herrlichkeit kommt und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. Doch ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden noch zu ihren Lebzeiten sehen, wie Gottes Herrschaft sich durchsetzt. Psalm 104, die Verse 1 bis 23. Macht und Güte des Schöpfers. Auf, mein Herz, preise den Herrn. Herr, mein Gott, wie groß bist du! In Hoheit und Pracht bist du gekleidet, in Licht gehüllt wie in einen Mantel. Den Himmel spannst du aus wie ein Zeltdach. Droben über dem Himmelsozean hast du deine Wohnung gebaut. Du nimmst die Wolken als Wagen oder fliegst auf den Flügeln des Windes. Stürme sind deine Boten und das Feuer ist dein Gehilfe. Du hast die Erde auf Pfeilern erbaut, nun steht sie fest und stürzt nicht zusammen. Die Fluten hatten das Land bedeckt, das Wasser stand über den Bergen. Vor deiner Stimme bekam es Angst, es floh vor dem Grollen deines Donners. Von den Bergen floss es ab in die Täler, an den Ort, den du ihm zugewiesen hast. Dann hast du dem Wasser Grenzen gesetzt, nie wieder darf es die Erde überfluten. Du lässt Quellen entspringen und zu Bächen werden, zwischen den Bergen suchen sie ihren Weg. Sie dienen den wilden Tieren als Tränke, Wildesel löschen dort ihren Durst. An den Ufern bauen die Vögel ihre Nester, aus dichtem Laub ertönt ihr Gesang. Vom Himmel schickst du den Regen auf die Berge und gibst der Erde reichlich zu trinken. Du lässt das Gras sprießen für das Vieh und lässt die Pflanzen wachsen, die der Mensch für sich anbaut, damit die Erde ihm Nahrung gibt. Der Wein macht ihn froh, das Öl macht ihn schön, das Brot macht ihn stark. Auch die großen Bäume trinken sich satt, die Libanon-Zedern, die du gepflanzt hast. In ihren Zweigen nisten die Vögel, hoch in den Wipfeln hausen die Störche. Den Steinböcken gehören die hohen Berge, in den Felsen finden die Klippdachse Zuflucht. Du hast den Mond gemacht, um die Zeit zu teilen. Die Sonne weiß, wann sie untergehen muss. Schickst du die Dunkelheit, so wird es Nacht und die Tiere im Dickicht regen sich. Die jungen Löwen brüllen nach Beute, sie erwarten von dir, Gott, dass du sie satt machst. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und ruhen in ihren Verstecken aus. Nun erwacht der Mensch, er geht an seine Arbeit und müht sich, bis es wieder Abend wird. Sprüche, Kapitel 14, die Verse 20 und 21. Den Armen mag niemand, nicht einmal sein Nachbar, aber die Reichen haben viele Freunde. Wer seinen Mitmenschen mit Verachtung begegnet, macht sich schuldig, aber freuen darf sich, wer sich um die Hilflosen kümmert.